Herzlich willkommen zum Thema elektronisches Patientendossier. Klein kurz etwas zum Format. Der Netzpolitische Abend ist ein Format der digitalen Gesellschaft. Die digitale Gesellschaft ist ein zivilrechtlicher Verein, der sich um die Anliegen der Bevölkerung in dieser digitalen Welt kümmert. Es geht uns nicht darum, die digitale Welt zu verherrlichen oder sie zu verteufeln, sondern es ist schlicht und einfach eine Realität, ein Instrument, mit dem wir auch noch lernen müssen, umzugehen in ganz verschiedenen Aspekten. Und deswegen wollen wir immer wieder aktuelle Themen suchen, Experten dazu, das kann aus der Politik sein, aus der Forschung, aus der Wirtschaft, denen ein Podium geben, dass sie ihre Ideen und Produkte, Arbeiten vorstellen können, das dann zu diskutieren, aber auch mit euch, also mit jedermann, jeder Frau zu diskutieren können. Ich möchte an dieser Stelle auch unseren Partnern herzlich danken. Zum einen ist das der Gastgeber hier der Räumlichkeiten, das ist Karl der Große, das Debattierhaus. Unser Mediapartner ist die WOTS, sie haben auf den Tischen auch eine Ausgabe, die sie gerne mitnehmen können. Und wir werden von dieser Veranstaltung eine Aufzeichnung machen und die wird dann auf dem Host des Computer Chaos Clubs gehostet. Das sind unsere Partner und denen möchten wir natürlich auch hier herzlich danken. Ich habe den Hinweis schon gemacht, wir werden dieses Format hier aufzeichnen und in etwa ein, zwei Wochen dann auch öffentlich stellen. Das heißt, wenn wir dann die Fragerunde öffnen und Sie eine Frage stellen, wird diese Frage und Ihre Stimme natürlich aufgezeichnet, Ihr Gesicht nicht, keine Angst, und ja, halt für alle Ewigkeit ins Internet gestellt. Keine Angst, wir werden, nachdem wir dann den Schnitt machen und unsere beiden Redner und Rednerinnen verdankt haben, noch weitere Fragen erlauben und am Schluss ist dann auch noch die Bar offen für weitere sehr private Fragen und Gespräche. Aber einfach so die etwa die erste Stunde, die Präsentation, die moderierte Diskussion und auch die ersten Fragen aus dem Publikum, seien Sie sich bewusst, es wird aufgezeichnet. Ja, jetzt möchte ich gar nicht groß noch weiter erklären. Ich möchte die Gäste vorstellen, also mal von der digitalen Gesellschaft noch Nicole Pauli. Sie wird mich unterstützen in der Diskussion, aber natürlich unsere beiden wichtigsten ist Stefanie Künzli und Fabian Vollrath von der Firma Movos, die ganze Frage von einem elektronischen Patientendossier aus einer privaten, wirtschaftlichen Sicht angehen, das immer noch probieren und durchsetzen wollen. Und ich finde es immer auch mal spannend, diese Seite zu hören und natürlich auch mit euch die Fragen zu sehen, was fragt man eine Firma, die mit Patientendaten umgehen will. Bühne frei für euch zwei und Ihnen viel Vergnügen.
Danke.
Ja. Applaus.
Ja. Hallo, Stefan.
Sie verstehen mich? Gut. Guten Abend miteinander. Hochdeutsch haben wir gesagt. Ja, genau. Also wunderbar. Machen wir auf Hochdeutsch. Ich starte mal gleich mit etwas Merkwürdigem in diesem Zusammenhang. Dieses nette Cookie. Und zwar, es geht mal ganz zunächst völlig platt. Wer von Ihnen hat heute eine Cookie-Policy akzeptiert? Weggedrückt, whatever. Ja, vermutlich alle. Genau. Nun gut, das wurde ursprünglich mal eingeführt mit dem Gedanken, Daten zu schützen und vor allen Dingen auch hier privaten Daten zu schützen. Es ist aber eigentlich genau ins Gegenteil gerutscht und zwar zu einem General Consent über Ihre persönlichen Daten, mehr, mal weniger. Und der Hintergrund ist eigentlich die Frage dann, ja gut, mit diesem General Consent wissen Sie denn, was damit passiert ist danach? Hat irgendjemand eine Idee? Na gut, ich auch nicht. Also insofern, wir wissen es nicht, keinen Plan, also wir akzeptieren es, wir geben für etwas einen Consent und haben eigentlich gar keinen Plan wofür. Und das Problem mit diesem Privacy Policy ist letztlich ein Blankoscheck für Datenfreigabe. Und das ist nicht unbedingt in unserem Interesse und schon gar nicht, wenn es um eine höchst persönlichen Fragen geht, wenn es um unsere Gesundheitsdaten geht. Das mag im werbetreibenden Umfeld noch okay sein, wenn es um grundsätzliche Lebensfragen geht, wird es dann irgendwann schwieriger. Und wenn wir uns das anschauen, ich gehe noch eins tiefer, auf True Consent, im Endeffekt sind wir geleitet von diesem Prinzip und das ist letztlich ein transformativer Ansatz oder kann genutzt werden für einen transformativen Ansatz im Gesundheitswesen. Und wir persönlich von Movos gehen davon aus, dass Konsent im digitalen Raum quasi einer physischen Interaktion folgen sollte. Das heißt, wenn ich heute mit Ihnen in Dialog trete und etwas erzähle, dann habe ich Konsent gegeben, dass wir darüber austauschen können. Oder ich sage, nein, das möchte ich nicht. Wie gerade vorhin gesagt, eine Stunde wird aufgezeichnet. Also insofern, danach kann man dann die nasty question stellen. Genau solche Fragen muss man beim digitalen Raum, so unsere Auffassung, genauso mitnehmen. Also sprich, nicht über eine Hintertür irgendwie sagen, ja, by the way, du hast einfach schon zugestimmt. Ist nicht so toll. True Consent geht letztlich davon aus, dass wir uns der Konsequenzen eines Konsents bewusst sein sollten. Klammer auf, ich bin von Haus aus Jurist, ich bin mir absolut bewusst, dass das eine fiktive Idee ist. Wir können uns nicht aller Konsequenzen eines Konsents bewusst sein. Wenn wir eine Einwilligung geben, haben wir letztlich selten den vollen Entscheidungshorizont über diesen Konsent. Das ist Realität. Das ist im physischen und im digitalen Raum eben gleich. Und von diesem Hintergrund, wenn wir True Consent sagen, müssen wir eigentlich das Gesundheitswesen dann plötzlich ein bisschen anders denken, wenn es um Gesundheitsdaten geht. Weil die Frage ist ja gut, wer hat dann welche Daten, wo sind die Daten, wie kann ich über diese entscheiden und so weiter und so fort. Und ja, dann enden wir letztlich bei einer Frage vom Patientendossier. Wir gehen davon aus, und ich komme gleich zum Wir, dass in Zukunft Sie, wir, Ihre Daten selber autonom, souverän verwalten sollten. Ja, es hat einen Unterton. Die Frage von Gesundheitsdatenverwaltung, ein souveräner Umgang mit Daten, ist nicht neu, der Gedanke, aber er scheitert, wie auch wir immer wieder merken müssen, an Grundüberlegungen. Und ich komme nachher noch darauf, was die Problematik vom Patientendossier ist, auch in der politischen Landschaft. Aber letztlich, uns geht es darum, und das so als Vorwort quasi, dass wir Sie, uns, die Gesellschaft, befähigen können, souverän über diese individuellen Daten zu entscheiden und sagen können, was mit denen geschehen soll oder eben nicht geschehen soll. Also exakt so, wie wenn ich heute in die Arztpraxis reinlaufe und sage, ich selbstverständlich dürfen Sie diese Daten für eine Studie nutzen, die Sie gerade am Machen sind, als Beispiel. Kann ich das im digital, also sollte ich das auch im digitalen Raum tun können? Und ja, wir kommen sehr schnell an grundsätzlich moralische und ethische Fragestellungen, gerade wenn es um Sekundärnutzung geht. Wir können aber da gerne auch im Dialog noch in tiefer reingehen. Aber letztlich geht es uns darum, dass Sie, wir darüber entscheiden können, was soll mit diesen Daten passieren. Nun gut, ich bin ziemlich abrupt mit einem Cookie eingestiegen. Wer ist eigentlich Movos? Wer bin ich? Was tun wir hier? Ich gebe mal das Wort meiner Mitrednerin, Steffi.
Genau, also vielleicht zuerst zu mir. Ich bin die Steffi, ich bin seit über 10 Jahren in der Digitalisierung des Gesundheitswesens in der Schweiz unterwegs, in verschiedenen Stationen. Ich war bei der Swisscom Health, bei der CSS Versicherung und bei der WELL Gesundheits AG und habe mich eigentlich immer eingesetzt, gemeinsam mit einem Team digitale Lösungen zu schaffen, die den Bürgerinnen und Bürgern wie aber auch den Leistungserbringern zugutekommen. Und so bin ich dann auch zu Movos gestoßen und wir sind gemeinsam ein Medical und Tech, ein Knowledge-Team nennen wir uns, die gemeinsam versuchen, diese Lösungen zu schaffen, die dann eingesetzt werden können im Gesundheitswesen.
Genau. Wir sind noch ein paar mehr als uns zwei. Letztlich sind wir ein Team von 18 Leuten, wovon die Hälfte hier der wissenschaftlich-medizinische Teil, der andere Teil ist technisch, halbe-halbe, geprägt sind. Zu meinem Hintergrund selber, ich bin, wie vorhin angetönt, Jurist, habe immer irgendwie an der Schnittstelle zwischen Jura und Gesundheitswesen gearbeitet, habe dann während der Pandemie über zufällige Umwege zu Corona Immunitas reingefunden. Das sagt Ihnen so wahrscheinlich überhaupt nichts, also ich hoffe es zumindest. Aber Corona Immunitas war letztlich die Datengrundlage für die Entscheide im Pandemie-Management. Also sprich Lockdown ja, nein, Schule offen zu oder all diese Fragestellungen war basierend auf einer Seroprävalenzstudie, das heißt, wir haben den Leuten Blut abgenommen, mehrfach, bis zu 6 Mal. Wir haben die wöchentlich und monatlich befragt, zum sehen, wie entwickelt sich ihr mentaler Zustand beispielsweise. Wir haben alle gehört von Kindern, die beispielsweise sehr viel Depressionen oder mehr Mental Health Themen hatten. Also letztlich war es eine Public Health Initiative, Hälfte getragen privat, Hälfte vom Bund, Kantone und Bund. Und daraus ist eigentlich die Idee von Movos entstanden. Und zwar, weil wir gemerkt haben, es gibt keine Infrastruktur, wo man eine solche Fragestellung hätte abbilden können. Abbilden klingt jetzt etwas banal ausgedrückt, aber hätten wir Movos damals gehabt, hätten wir nicht, Sie kennen das alle, einen Brief schicken müssen, liebe Studienteilnehmer, Sie wurden per Zufall vom Bundesamt für Statistik ausgewählt, könnten Sie nicht bitte vielleicht an dieser Studie mitmachen? Zum 100.000 Leute rekrutieren, braucht man extrem viele Briefe, bis man 100.000 Leute hat. Es ist ein Riesenaufwand. Das heißt, ein Großteil von solchen Studien scheitert an der Masse zu finden, die überhaupt teilnehmen an sowas. Und Sie können sich vorstellen, wenn das dann in eine eher nicht so populäre Fragestellung geht, wird es dann immer dünner. Das heißt, Rare Disease als großes Stichwort, aber nicht nur Rare Disease, sondern auch generell Krankheiten, hätte man einen Riesenvorteil, würde man die echten Daten aus dem täglichen Alltag nutzen können, weil letztlich die ganze Forschung von dem abhängt. Und diese Real-World Data oder Real-World Evidence, das, was daraus generiert quasi, das ist das, wonach Wissenschaft und Forschung wirklich strebt. Und da können wir als Gesellschaft etwas beitragen, indem wir diese Daten in einer gewissen Form zugänglich machen. Und das war der ausschlaggebende Punkt für Movos. Und so haben wir Movos gegründet vor 3 Jahren und haben uns zum Ziel gebracht, ein Ökosystem zu schaffen, wo wir Patienten in Gesundheitsdaten erfassen lassen können und diese nutzbar machen. Damals waren wir noch ganz naiv und haben gesagt, ja wunderbar, es kommt ja das EPD und da können wir das da dran flanschen und alles wunderbar und tipptopp und los geht's. Na gut, ganz so naiv waren wir auch nicht, aber es war uns auch bewusst, dass das eigentlich einfacher sein sollte, als es dann war. Wir haben letztlich die ganze Infrastruktur selbst gebaut. Die steht jetzt knapp 3 Jahre später auf stabilen Füßen, aber es ist ein langer Weg. Vor allen Dingen, wenn Sie einem Investor, einem Geldgeberin, einer Institution erklären müssen, dass das halt etwas dauert, bis sowas mal steht. Ich kann Ihnen sagen, diese Diskussion nicht so ganz einfach. Und es war nicht die Idee, dass wir sagen, wir möchten ein kommerzielles Unternehmen gründen, um das wahnsinnig gewinnbringend und toll und was auch immer zu machen. Aber wenn es nicht mal der Bund hinbekommt, ein EPD über Jahre aufzubauen, können Sie sich vorstellen, als Privat ist es nicht viel einfacher. Woran liegt das? Weshalb hinkt denn die Digitalisierung im Gesundheitswesen hinterher? Was sind die Gründe dafür? Letztlich, wir haben eine grundsätzlich fehlende Interoperabilität. Jetzt kann man sagen, ja gut, das ist einfach ein Symptom und was ist denn die Ursache und. Das ist aber nicht nur ein Symptom. Wir haben in der Schweiz zurzeit ungefähr 82, man ist sich nicht so ganz sicher, verschiedene Praxisinformationssysteme in der Schweiz. Dazu kommen 4 grundlegend große Klinikinformationssysteme, sprich die Systeme, das sind ERP und CRM, verbinden quasi von Spitälern. 4, nur in der Schweiz. Das heißt, wir haben eine Fülle von verschiedensten Systemen nur schon auf der Anwenderseite. Da eine Interoperabilität, die historisch gewachsene Systeme haben, die sind teilweise derart alt, dass mich wundert, dass überhaupt noch was funktioniert, aber die irgendwie nur auf einen Nenner zu kriegen, ist wirklich eine Herkulesaufgabe. Das ist wirklich schwierig. Dann, Entschuldigung, das war eins zu schnell, aber wir gehen eins zurück. Wenn es dann klappt. Na gut, klappt nicht. Wir sind aber flexibel. Gut. Weitere Probleme in der ganzen Frage von der Digitalisierung, das wäre aber eigentlich schon schön, wenn wir jetzt zurückkommen, oder? Ja. Nein. Wir lassen es einfach so, er will nicht zurück. Nein. Na gut, also Interoperabilität als Riesenproblem. Ein weiteres Problem, was da ist, ist nicht. Wir haben kaum Standards. Das ist natürlich dann eben Huhn- und Ei-Frage, aber wir haben kaum Standards in dieser ganzen Frage. Datenstandards gibt es quasi keine. Es entwickeln sich so langsam gewisse Tendenzen, wo es denn hingehen könnte. Wir haben keine finanzielle Incentivierung. Das ist ein Riesenproblem. Das heißt, wir sind alle der Meinung, man muss diese Gesundheitsdaten nutzen, man muss mit diesen etwas tun, es würde uns allen helfen. Wunderbar. Aber wenn es da für keine Tarifposition gibt, und ich klinge schon wie ein Politiker, dann wird es verdammt schwierig. Weil wie will ich als Anbieter oder irgendjemand einen Arzt, eine Ärztin, eine pflegende Person, ein Unternehmen motivieren, das zu tun, eine Leistung zu erbringen für eine Datenfrage, wenn sie nicht entgeltet, kein Geld dahinter hat? Dann kann ich sagen, ich mache es einfach weiter wie bislang, es funktioniert ja. Und das ist ein Riesenproblem. Das klingt banal und es klingt wahnsinnig, da will sich jemand bereichern, wenn die Daten keinen kommerziellen Wert haben in der täglichen Anwendung, werden sie nicht erhoben. So nackt und so blunt das klingt, funktioniert leider nicht, weil es keine Incentivierung gibt dafür. Das heißt, das ist wirklich ein Problem, dass die Kommerzialisierung dahinter muss über Drittwege funktionieren. Das ist nicht so ganz einfach. Dann ein weiteres Problem, was wir immer wieder haben, ist, wenn wir sagen, ja gut, es gibt keine Kommerzialisierung oder keine direkte Kommerzialisierung. Wir haben eine große Frage von der Interoperabilität. Wir haben aber auch regulatorisch gewisse Hürden. Der Weg, damit ein solches System überhaupt funktionieren kann, ist relativ lang. Das heißt, um ein solches System, sei es der Bund oder privat, spielt keine Rolle, überhaupt in die Anwendung zu bringen, sind sehr hohe Standards gefragt. Was auch richtig ist. Also wir alle wollen ja, dass da quasi nicht jeder diesen Zugriff auf irgendwelche Gesundheitsdaten von uns hat. Ich habe vorhin Cookies zu Beginn gesagt. Braucht aber Zeit, so ein System überhaupt zu bauen, zu etablieren und so weiter und so fort. Das heißt, long story short, wir haben in der Schweiz gewissen Aufholungsbedarf. Und gewisser Aufholungsbedarf heißt, wenn wir uns das anschauen, sehr, sehr viel Aufholungsbedarf. Das war auch die Motivation, weswegen wir mit Moros gestartet haben. Der restlich, warum wir überhaupt die Infrastruktur selbst gebaut haben. Nun gut, wenn wir das alles mal zusammennehmen und die Problematik, wir können gerne auch in weiteren Gesprächen noch tiefer eintauchen, es gibt noch weitere Punkte. Ich möchte aber nicht zu lange auf dem Problem rumreiten, sondern vielmehr auf die Frage kommen, ja gut, wie lösen wir denn die? Weil wir könnten uns noch 2 Tage lang über Probleme unterhalten. Letztlich haben wir einen Ansatz gewählt, von einer Plattform zu bauen, gewisse Produkte drauf zu realisieren, die einen direkten Mehrwert schaffen, weil das ist ein ganz großes Problem des heutigen EPDs. Das EPD als solches schafft keinen direkten Mehrwert. Es ist zwar eine Datenablage, mehr schlecht als recht, weil es wenig strukturierte Daten hat, sondern unstrukturierte Daten, Klammer auf, strukturiert gleich, einen Datenpunkt hat einen gewissen definierten Wert mit einer gewissen Outcome-Frage hinten dran. Unstrukturiert ist ein PDF beispielsweise. Ein PDF kann man jetzt mit AI oder künstlicher Intelligenz auch auslesen, daraus kann man strukturierte Daten machen, kann man alles machen, ist aber dann wiederum nicht ganz einfach. Also letztlich, das EPD scheitert an Grundproblematiken, von wie es gebaut wurde. Und es schafft eben keinen direkten Wert. Moros haben einen Weg gewählt, dass wir direkten Mehrwert schaffen. Wir gehen gleich darauf ein, auf ein konkretes Beispiel. Und der dritte Teil, wie kommerzialisieren wir das Ganze? Eben über diese Real-World Data. Das heißt Daten, die im echten Alltag gebraucht oder generiert werden über Moros Connect, also über konkrete Produkte. Wir sagen gleich, wir gehen auf ein Beispiel ein. Dass man die wiederum nutzbar macht. Und das kommerzialisiert? Nein, nicht mit einer Rückverfolgbarkeit auf das Individuum, selbstverständlich nicht. Und nur auf Consent-Basis. Das heißt, man wird beispielsweise gefragt, möchten Sie diese Daten für ein Forschungsprojekt beispielsweise zur Verfügung stellen? Kann ich sagen, ja, möchte ich, es hat mir sehr viel gebracht, ich möchte, dass andere auch von dem profitieren können. Und erst dann werden die analysierbar. Und erst dann werden sie kommerzialisierbar. Und so kann man ein System aufbauen. Sie sehen, es ist ein langer Weg. Das ist nicht upfront einfach so mal schnell machbar. Wie gesagt, ich gebe den Ball rüber zum Konkreten. Steffi.
Genau, also wir haben Ihnen ein konkretes Beispiel mitgebracht, damit Sie sich das auch besser noch vorstellen können, was jetzt Fabian da alles erzählt hat. Ich fasse vielleicht noch einmal kurz zusammen, wie unsere ganze Produktlandschaft aussieht. Wir haben unsere Infrastruktur und das ist eine dezentrale Infrastruktur. Das heißt, der Patient entscheidet selber, mit wem er seine Daten teilen möchte und mit wem nicht, also mit welcher Institution und was die Institution für Daten sieht. Ich könnte jetzt da viel näher darauf eingehen, wie diese technische Plattform aufgebaut ist, aber das ist nicht mein Job. Mein Job ist, Produkte zu bauen, und unser CTO, der ist hier nicht da, und es ist auch keine technische Veranstaltung, deshalb einfach so, dass Sie da einfach verstehen, wie die Infrastruktur ist, dass das getrennt ist, die persönlichen Daten sind getrennt von den medizinischen Daten, und wir haben sehr viel eben investiert in diese Infrastruktur. Dann darauf haben wir unsere Produkte, wir nennen das Movos Connect, und Movos Connect besteht aus zwei Produkten. Das ist die Movos Care App, das ist das, was Sie als Bürgerinnen und Bürger in der Tasche haben. Das ist eine Patienten-App, wo der Patient die Daten eingeben kann. Und dann haben wir das zweite Produkt, das ist Movos Medical. Das ist das Pendant für die Fachpersonen, eine Web-Applikation, wo sich die Fachpersonen dann diese Daten ansehen können. Das Spezielle daran ist, dass es eine hybride Lösung ist. Also das heißt, dass die Daten, die vom Patienten eingegeben werden, direkt von der Fachperson eingesehen werden können und auch je nachdem verändert werden können, sodass die Fachperson dann auch ihre Ergebnisse, die sie vielleicht in der physischen Untersuchung dazu hat, noch mitgeben kann und dem Patienten dann wieder zurückspielen kann. Also wir haben versucht, mit einer digitalen Lösung die Kommunikation zwischen Arzt und Patient zu verbessern oder Arzt und verschiedene Fachpersonen im Gesundheitswesen. Ich werde Ihnen jetzt noch etwas konkreter zeigen anhand eines Use Cases, wie das heute aussieht auf unserer Plattform. Das ist der Use Case Vorsorge. Hier geht es darum, dass man im bestimmten Alter gewisse Vorsorgeuntersuchungen vornehmen kann, um präventiv schon die Gesundheit fürs Alter besser beeinflussen zu können. Und bei diesem Case geht es darum, dass man auch die Risikofaktoren abfragt, also was man in der Familie Anamnese hat, was man früher für Erkrankungen hatte und auch was gerade akut besteht. Und dafür sehen Sie einen Mockup oder wie unsere Lösung aussieht. Also das ist jetzt das, was die Fachperson sieht. Da sieht man auf einen Blick, dass die Person ein kardiovaskuläres Risiko hat und kann jetzt während der physischen Konsultation anhand von verschiedenen Informationen, die in diesem Medportal zur Verfügung stehen, den Patienten besser beraten. Was ist vorher passiert, damit die Daten überhaupt drin sind? Vorher hat der Patient, der wurde eingeladen von dieser Klinik oder von der Praxis, von der Institution, konnte dann einen spezifischen Fragebogen für diesen Case, also da geht es jetzt um diese Vorsorgeempfehlung, ausfüllen und sich mit dieser Klinik verbinden. Das heißt eben wichtig, diesen Consent geben, welche Daten gehen jetzt an welche Klinik. Das hat er alles in seiner sogenannten Wallet bei sich und kann das jederzeit auch wieder den Consent wegnehmen, wenn er die Daten nicht mehr teilen möchte mit der medizinischen Institution. Genau. Und in der App sieht man auch, dass dann der Patient verschiedene Fragebögen vielleicht oder verschiedene Stationen in seiner Behandlung durchgeht und das wird dann alles chronologisch aufgelistet, sodass sich der Patient dann besser orientieren kann. Also es ist so eine beispielhafte Journey, die aufzeigen soll, wie das ganze Zusammenspiel von Patient und Arzt mit einer digitalen Lösung funktionieren kann. Und noch einmal zusammengefasst, was macht unsere Lösung? Sie unterstützt in der Anamnese. Es geht darum, dass die Daten strukturiert erfasst werden, dass man dann evidenzbasierte Empfehlungen abgeben kann und eine Früherkennung auch die Früherkennung steuern kann. Es geht auch darum, dass die Patienten selber mehr empowered sind, auch mitsprechen zu können in der Konsultation mit den medizinischen Fachpersonen. Also in dem Sinne streben wir auch eine höhere Patientenzufriedenheit an und eine effizientere Nutzung von Ressourcen in der Konsultation. Das heißt, die Fachpersonen können sich mit Hilfe eines solchen digitalen Tools besser auf die Konsultation mit dem Patienten vorbereiten. Genau. Wir hoffen, dass wir Ihnen damit auch neben dem, dass wir viele Fragestellungen am Anfang eröffnet haben und viele Problemstellungen auch der heutigen digitalen Landschaft der Schweiz im Gesundheitswesen aufgezeigt haben, dass es auch Lösungen dafür gibt und dass man diese Lösungen auch im Alltag anwenden muss, weil sich sonst das ganze System gar nicht weiterentwickeln kann. Genau.
Genau. Insofern machen wir hier mal einen Punkt. Wir machen bewusst jetzt einen Dialogaspekt. Ich bin mir sicher, wir werden jetzt gleich schön gegrillt, was auch richtig ist so. Nein, Scherz. Und dann würden wir quasi noch die Fragen danach machen. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht gibt es jetzt eine brennende Frage, die man jetzt schon klären möchte. Würden wir die selbstverständlich klären? Gibt es schon was? Und sonst gehen wir danach auf einen. Gut.
Aber es gibt eine Frage,
doch, ja? Entschuldigung,
ja. Ja.
Wir brauchen das Mikrofon, damit es auf der Videoaufzeichnung auch verständlich ist.
Gut. Eine Frage zur App. Ist die Open Source und transparent?
Sie ist nicht Open Source, sondern wir sind eine privatwirtschaftliche Firma. In dem Sinne kann sie aber jeder herunterladen, aber es ist natürlich dann die Frage, welche Institutionen bei uns angehängt sind, und so kann dann der Patient nur mit den Institutionen interagieren, die auch mit uns zusammenarbeiten.
Vielleicht noch.
Aber die App ist verfügbar im App Store. Also
ist ein sehr relevanter Punkt mit Open Source oder nicht. Mhm. Letztlich haben wir uns öfters gesagt, wir haben ja drei Komponenten, das kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen. Wir haben einerseits, haben wir gesagt, die Infrastruktur, die Plattform, wir haben konkrete Use Cases drauf und wir haben die Analytics hinten dran, die aus diesen Daten dann ermöglicht werden. Für die Infrastruktur, respektive die Plattform vorne dran, haben wir durchaus die Absicht, dass das beispielsweise in eine Public-Private Partnership reingepackt werden könnte, für genau Open Source, dass man sagen kann, wir machen es auf. Das Problem ist aber, eine solche Geschichte von Scratch zu entwickeln, ist ein enormer Ressourcenbedarf. Und hier kommt das Dilemma. Das heißt, wir haben einen sehr großen Ressourcenbedarf, so etwas zu entwickeln. Dementsprechend muss man einen gewissen Return on Investment hinbekommen, so blöd es klingt, weil es finden sich keine Mittel, eine solche Stiftung oder seine Institution mit Geld zu öffnen für die Sache. Es klingt paradox, in einem Gesundheitswesen, das fast 100 Milliarden pro Jahr kostet, findet man das Geld nicht, so etwas vom Scratch zu bauen. Aber das ist genau das Dilemma, was wir drinstecken.
Ich würde vorschlagen, mal einen kleinen Applaus für die bisherige Präsentation. Dann gerne bitte Platz nehmen. Und wir werden im ersten Teil ein bisschen Fragen von unserer Seite bringen. Vielleicht werden wir die eine oder andere schon abdecken, die euch auch in den Sinn kommt. Aber bitte die merken, wir werden euch auch Zeit geben, da Fragen dann zu stellen. Eine Frage mal von meiner Seite. Ihr seid jetzt vor 4, 5 Jahren dieses Thema gestartet. Wart ihr die Ersten? Seid ihr die Einzigen? Oder ist das irgendwie ein... Gibt es da 5 Firmen und niemand weiß davon? Oder wie sieht das? Also, wenn man eine Firma startet, muss man einen Marktüberblick haben.
Stimmt. wie gesagt, als wir gestartet sind, das war kurz nach der Pandemie. Und es hat sich ja in der Pandemie gezeigt, dass ein signifikantes Problem des ganzen Pandemie-Managements war, dass Digitalisierung, oder es hat sich da sehr schön gezeigt, dass die Digitalisierung massiv hinterherhinkt. Das war davor schon auch schon bekannt. Das ist kein Novum in dem Moment. Aber es hat sich da einfach sehr gut gezeigt, wo das System wirklich krankt, und wo quasi Möglichkeiten bestünden, das zu verbessern. Dass das EPD, da gibt es wunderbare Quotes schon aus 2015 und 2010 und noch früher, dass im Fall im nächsten Jahr dann alles die heile, frohe Welt irgendwie entstanden sei und es sei jetzt alles bestens und morgen kommt es und so die Nummer. Wir haben es bis heute nicht oder nicht so, dass es funktioniert. Also insofern die Fragestellung von, gibt es eine Lösung? Würde jeder sagen, ja, das EPD. Funktioniert es? Nein. Gibt es andere? Es gibt Initiativen oder Ideen, wie man es angehen könnte. Aber wir reden jetzt letztlich von einer Infrastruktur. Wenn man nur von EPD spricht oder nur vom digitalen Tool. Ich könnte jetzt fragen, ja gut, wie viele verschiedene Eisenbahnlinien oder Hersteller von Eisenbahnnetzen, es geht mir nicht um die SBB oder was auch immer drauf fährt, sondern mal die Schienen drunter. Wie viel haben wir denn da? Ja, das sind eben nicht so viele. Und das hat auch seine guten Gründe, dass es nicht so viele sind. Und als wir mit dem gestartet sind, haben wir eigentlich gedacht, wir können einfach die Schienen, die es da gibt, die nehmen wir und wir stellen da unser Rollmaterial drauf und fahren einmal durch den Gotthard und die Sache hat sich, alles wunderbar. Na gut, ich fahre halt nicht durch den Gotthard mit der Eisenbahn, wenn es keine Schiene gibt. Und so haben wir begonnen, Schienen zu bauen. Und insofern deine Frage, um sie ganz klar zu beantworten, es gibt viele gute Ideen und es gibt keine guten Lösungen bis jetzt.
Also ihr seid am konkretesten unterwegs, wenn es auch um die Infrastruktur geht, von dieser Seite her. Kann man das behaupten?
Ich hätte das vor einem guten Jahr noch mit einem definitiven Ja beantwortet. Ich würde heute sagen, es gibt das Programm DigiSante vom BAG. Das ist, das haben vielleicht gewisse schon gelesen, ist eine Idee von BAG oder getrieben vom EDI, wo man diese Digitalisierung genau eben auch auf diese Interoperabilität, auf Datenfragen und auch EPD-Weiterentwicklung gelegt hat. Da hat sich was getan, aber es ist niemandem wirklich bewusst, wohin denn die Reise geht. Also ist das jetzt eine Eisenbahn oder ist es eine Tramlinie oder eine Gigamphibahn? Wir wissen es einfach noch nicht.
Jetzt hast du, Stefan, gesagt, ja, du warst ja bei anderen Unternehmen in der Gesundheitsbranche auch unterwegs, auch in solchen Projekten. Also zumindest kennst du mehr als 3 Leute aus der Branche. Wieso hat das nicht schon früher jemand gemacht? Oder was war dein Reiz, jetzt zu Movos zu wechseln? Also,
ja, also auf der Anwenderseite gibt es ganz viele verschiedene Lösungen, die auch auf dem Markt sind. Und eben eines davon war ja auch meine Station, bevor ich zu Movos gegangen bin, die Well-App. Das war auch eine Initiative, wo man versucht hat, verschiedene Kräfte im Gesundheitswesen zusammenzubringen, um ein Ökosystem zu bauen. Aber was ich dort vermisst habe, ist diese Herangehensweise, dass man eben sich auch Gedanken macht, wie dann diese Daten gespeichert werden und wie diese Daten dann auch im System selber weitergetragen werden können. Das hatte ich in den bisherigen Initiativen, wo ich unterwegs war, vermisst. Das war natürlich vielleicht auch noch nicht, die Awareness noch nicht so da. Also ich glaube, mit der ganzen AI-Thematik kommt da schon viel mehr das Thema auf den Tisch, dass sich die Leute die Gedanken auch dazu machen. Und das hat mich gereizt, zu Movos zu gehen, dass wir uns wirklich diese Gedanken der Infrastruktur gemacht haben und die Anwendung auf einer sauberen, auch nachhaltigen Infrastruktur gebaut haben.
Mhm. Ja, super spannend. Wir haben jetzt über die Infrastruktur geredet und ihr habt uns auch die Produkte schon gezeigt, das super spannend ausschaut, ein bisschen. Vielleicht hier eine Anschlussfrage, gibt es denn schon Praxen, die damit arbeiten wollen? Habt ihr da schon Kundinnen und Kunden quasi akquirieren können dazu?
Ja, genau. Also wir sind eben von Fabians Background her im Thema Long-Covid gestartet. Also das hatten wir damals übernommen als erstes Thema und haben dort einen Fragebogen, den EPOCA-Fragebogen heißt sich der, digitalisiert und haben auch dort verschiedene Praxen, die das in der Anwendung haben heute. Es sind eine Handvoll, also es sind jetzt nicht eine große Masse, aber immerhin, ja.
Vielleicht als Ergänzung. Wir haben das bewusst, dass die ganzen Werdegang über die verschiedenen Produkte hier ausgelassen, aber dass man sich vorstellen kann, bei Long Covid ist, oder wir haben Long Covid ausgewählt, einerseits es ist ein gesellschaftliches Problem und über die ganze Covid-Forschung und haben wir viel Wissen drin gehabt, aber wir haben auch gemerkt, dass da, weil so viel unklar ist, gute Daten mehr Klarheit bringen könnten. Also es ist ein guter Anwendungsfall, auch wenn vieles unklar ist, meinen wir, würden gute Daten da helfen oder das meinen auch viele andere noch, es ist nicht einfach nur unsere Meinung. Und das Problem aber da ist wieder die Incentivierung. Das heißt, wie kriegt man ein solches System breit ausgerollt, wenn vieles unklar ist und wenn man nicht einen direkten Mehrwert drin hat, finanzieller Mehrwert. Und so scheitern halt solche Initiativen relativ gerne an der Fragestellung, wie verdient jemand damit Geld? Und das muss nicht mal unbedingt ein Movos sein, sondern es geht schon beim Arzt los. Wenn die Konsultation halt länger geht, als was er abrechnen oder sie abrechnen kann, dann ist das halt nicht mehr so interessant. Mhm. Genau. Und so deswegen haben wir auch das Long-Covid-Thema dann als gutes Versuchsfeld für uns interpretiert. Mhm. Viel dabei gelernt, aber schnell gemerkt, wir müssen auf breitere Felder gehen. Vorsorge als Thema, wir haben unterschiedliche andere Geschichten am Start. Können wir noch darauf eingehen, aber einfach als Hintergrund.
Mhm. Okay. Aber damit ich es richtig verstehe, wenn ich jetzt als Anwenderin die Movos Connect-App runterlade beim App Store und die für mich nutze, aber mein Arzt nutzt das Gegenstück nicht, dann bringt das eigentlich wenig.
Ja, genau, also es gibt dann die Elemente, wie zum Beispiel, es gibt verschiedene Artikel, also man kann im Self-Management ein paar Sachen machen, es gibt auch einen Symptom-Tracker, der Anwender benutzen kann, für sich selber die Symptome tracken, das war im Long-Covid sehr wichtig, dass man das über die Zeit anschaut, aber natürlich das Teilen der Daten, also der Fragebogen mit der Fachperson und dann auch gebunden an eine physische Konsultation, dafür muss die Institution auch auf unserem System sein.
Ja, okay. Da gibt es aber eine Lösung. Wir arbeiten hier mit HIN zusammen, also ihr habt vielleicht schon mal gehört, es gibt einen Arzt, @HIN, oder E-Mail-Adresse, und HIN ist das größte Leistungserbringer-Netzwerk auf der Verbindung, auf der E-Mail-Seite, muss man sagen, aber mit diesem Login können Sie bei uns auch direkt einloggen, also quasi, man kommt da direkt, also HIN SSO, man kommt dort direkt bei uns ins System rein, respektiv ins Web-Teil, und deswegen ist es auch webbasiert und nicht irgendwie browserbasiert, man kann sich auch dort einloggen als Fachperson und dementsprechend ist es für jeden oder für Ärzte sehr niederschwellig zugänglich. Aber, und jetzt kommt gleich das Aber, wir haben ja vorhin gesagt, über 82 Praxisinformationssysteme und dann noch die Klinikinformationssysteme und dann noch die Laborsysteme und dann noch die Apothekensysteme. Ich könnte noch viel mehr erzählen. Es ist ein Riesenurwald von Schnittstellen. Mhm. Und diese alle zu bedienen, ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit heute. Und da liegt eines Problem. Deswegen sind wir auf eine Weblösung gegangen, zu sagen, wisst ihr was, ja, es ist eine weitere Lösung, aber wir sind noch nicht in diesen Integrationsfragen verhaftet.
Okay. Jetzt von den Finanzen her, was ist schlussendlich das Geschäftsmodell? Also gute Daten, und da gebe ich dir recht, also wenn man gute Daten haben will, muss es für den, der die Daten eingibt, einen Nutzen haben. Sonst ist die Motivation weg. Der billigste oder der teuerste Weg ist das finanziell, also die Arbeitszeit für die Dateneingabe zu finanzieren. Anders wäre natürlich, wenn ein Arzt durch das mehr Erkenntnisse gewinnen könnte über seinen Patienten und die so schneller besser behandeln könnte und dort etwas hätte. Aber was ist schlussendlich nicht von einer solchen Plattform? Bei wem verlangt ihr etwas? Bei wem gebt ihr etwas? Wie sieht das aus?
Also, nüchtern, letztlich dreht sich das Gesundheitswesen immer oder fast immer in ein Dreieck. Es sind immer Dreiecksverhältnisse. Es ist ein Anwender, Arzt, Ärztin, Apotheker, Labor, whatever. Eine zahlende Institution, eine Krankenkasse in allermeisten Fällen. Es gibt Self-Pay-Geschichten, dann ist es direkt, also unidirektional, aber meistens ist irgendwo ein Payer drin, also eine Krankenkasse oder eine Versicherung. Das kann ja auch eine Schadensversicherung sein. Und das Individuum, der Patient, die Patientin, die Beschädigte oder was auch immer. Und in diesem Dreiecksverhältnis kann man, jetzt hat man drei Optionen, also ganz nüchtern formuliert. Dann gibt es noch die vierte, die Daten, die können auch woanders hingehen. Aber das lassen wir jetzt mal schnell weg, wir bleiben im Dreieck. Im Dreieck könnte man Patienten ansetzen und nein, niemand von uns ist gewählt, dafür zu zahlen, also damit fällt schon mal weg. Dann könnte man sagen, ja, liebe Ärzte, für euch, danke, mehr Effizienz, besser, schöner, toller, was auch immer. Und sagen sie, wisst ihr was, bleibt uns fern, wir haben genug zu tun mit dem, was wir zu tun haben. Ist ganz gut, aber nett. Also dann landen wir am Schluss noch bei der Krankenkasse im direkten Modell. Und dann geht es wieder darum, dass man tarifliche Systeme aufbauen kann. Ich habe vorhin gesagt, es wird nicht vergütet heute. Also Digitalisierung hat noch wirklich keinen Price-Tag als solches oder fast keinen. Es gibt kleine Ausnahmen. Also das heißt, man muss da Modelle finden, wie eine Krankenkasse etwa eine Effizienzsteigerung an den Arzt und an das Tool vergüten kann. Also man muss übers Dreieck gehen. Letztlich, die Frage ist, bei uns ist es so, wir haben mit Versicherungen einerseits Lösungen, einerseits, die für uns und die Fachpersonen etwas vergüten und auf der anderen Seite dann die Daten, Klammer auf, das ist der nächste Fall, also man muss ja zuerst Huhn und Ei, oder? Das muss mal das Ei irgendwie entstehen und dann kann ein Küken und dann ein Huhn draus werden und das Huhn dann ist die Datenfrage hinten dran und die wiederum kann man erst machen, wenn man genügend Patienten drin hat, also das ist ein langer Ball. Und dann geht es um die Real World Data Analytics, es geht nicht darum, Daten zu verkaufen, sondern Erkenntnisse aus Daten, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und die wiederum ist für Pharma, für MedTech, für Forschung, sehr stark im universitären Bereich auch, von großer Relevanz. Also es sind zwei Fragen. Einerseits die Leistung direkt, Vergütung 1, und die Daten, die Erkenntnisse daraus, Leistung 2.
Aber bei dieser Datenverwertung, also ich glaube, dass die meisten Leute oder Patientinnen, Kunden, die Daten mit ihrem Arzt gut teilen wollen, das ist in der Regel relativ naheliegend. Es gibt teilweise noch Grenzen, ob man es mit allen Spezialisten teilen will. Aber ich glaube, es gibt eine große Bandbreite an Bereitschaft, das mit der Forschung zu teilen. Und ich könnte mir noch vorstellen, dass, ich sage jetzt mal, eine Forschung der Uni Zürich zu Krebs, die Leute eher bereit sind, als wenn es irgendwie um einen Hustensaft Nummer 33 von Novartis geht.
Absolut, aber Novartis stützt sich am Schluss auch wiederum auf die universitäre Forschung. Also das ist leider ein, oder leider, das ist einfach ein Gesamtsystem. Das stimmt. Nichtsdestotrotz hat auch eine Universität Zürich, um gleich beim konkreten Beispiel zu bringen, die größten Aufwände in der Forschung im Recruitment. Also ein großer Teil dieser Budgets geht ins Recruitment von solchen Probandinnen, Probanden, Patientinnen, Patienten, und genau solche Dienstleistungen kann man auch erbringen, also dort unterstützen, hey, wir haben in unserer Kohorte so und so viele Leute mit diesen Kriterien, die sich eingewilligt haben, da teilzunehmen, und dieses Matchmaking hat wiederum einen Preis.
Und ihr könntet ja dieses Matchmaking ja anonymisiert machen, ihr könntet, also ihr müsst nicht die Adressdaten den Forscher geben, sondern wirklich nur noch die zusagen, und selbst dort könnte man noch anonymisieren. Teilweise bei einer reinen Umfrage, ja, es könnte ja auch Studien geben, wo jemand vor Ort zu einer Untersuchung gehen muss. Spätestens dann weiß die Firma, wer ihr seid. Aber vieles, ich sage jetzt online, du hast Fragebogen erwähnt bei Long-Covid, da könnte man vieles auch wirklich sehr stark anonymisieren, dass man nur noch eine Nummer in einer Kohorte ist.
So ist unsere Datenbank aufgebaut, und alles on top ist wiederum eine Freigabefrage. Also es ist exakt das. Ja.
Ich bin total fasziniert beim Zuhören, jetzt gerade im Moment. Was mich noch interessiert hat, ist, wenn du von diesem Dreieck gesprochen hast mit der Krankenkasse und der Vergütung. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber meine Krankenkasse hat mir das mal vor Jahren schon bereits angeboten, dass ich, wenn ich meine Gesundheitsdaten mit ihnen teile, dann eine Prämienvergünstigung bekomme. Ich glaube, das sind so Modelle, die kennen alle, die haben alle auch schon mal gesehen und gehört. Aber das ist nicht etwas, was in diesen Diskussionen auch Thema ist, dass wenn man Movos Connect nutzt, dass man dann potenziell weniger Prämien zahlt, also in die Richtung.
Es gibt Diskussionen in diese Richtung. Mhm. Wir machen es selber, wir haben keine Geschichte in der Richtung am Laufen. Es gibt aber andere Modelle, die ihr alle kennt. Beispielsweise das Telmed-Modell, als einfach als ein Beispiel. Oder du musst zuerst beispielsweise eine Hotline anrufen und die sagen dann, ja, geh zu Arzt XY oder was auch immer. Genau solche Modelle, warum muss ich dann eine Hotline anrufen, wenn ich das vielleicht auch schon mit einem simplen Fragebogen zuvor machen könnte und dann eine Freigabe bekäme? Das ist jetzt bewusst etwas fiktiv gesprochen, aber genau solche Modelle, und das wiederum hat einen Wert im System. Und das wiederum, du hast vorhin gefragt, was ist das Geschäftsmodell, dort wird es wieder interessant. Also dass man da Hand bieten kann, es gibt Telmed-Provider, mehrere in der Schweiz, relativ große schon, und da könnte man auch was machen.
Also das wirklich, dass das Telmed noch mehr digital med wird als Vorstufe für eine gute Triage oder auch Erstinformation, weil ich komme ein bisschen aus dem Gesundheitsbereich, war auch lange in einem Verwaltungsrat, in einem Spital, und es ist unterdessen erstaunlich, wie viele Leute einen Notfall aufsuchen für das, was man früher sagte, ja, das weiß dein Mami besser. Also das ist teilweise erstaunlich, und ich glaube, da wäre Abhilfe auch für das Gesundheitssystem gut.
Also für die Betroffenen und das Gesundheitssystem, ja. Weil es ist ja immer, also man darf nicht vergessen, es sind ja nicht böse Patientinnen und Patienten, die in den Notfall reinlaufen, sondern die haben eine Angst und irgendwie eine Unsicherheit und brauchen eine oder suchen eine Antwort darauf hin. Und wenn der Hausarzt halt nicht bekömmlich ist, weil er überlastet ist, Klammer auf, wir haben ein Riesenproblem da, Klammer zu, also zu wenig Hausärzte, ist in aller Munde, aber da ist dann natürlich der Notfall die nächste Adresse, und das ist nicht im Sinn des Systems.
Das ist nicht
effizient. Also das heißt, wenn man da quasi das abfedern kann über digitale Wege, dann dient dem der Sache sehr.
Vielleicht noch eine Frage aus Anwender- und Anwenderin-Perspektive, und zwar, ich kenne das von mir selbst, ich habe auch verschiedenste Apps und Portale, die ich meine medizinischen Daten einsehen kann. Gerade in Covid habe ich herausgefunden, dass Violier, dieses Labor, dieses App MyViolier anbietet und dass man sich dort anmelden kann. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass meine Gynäkologin dort irgendwie schon Reporte hochgeladen hat oder dass dort auch schon vom Hausarzt von vor x Jahren Dinge drin sind, habe ich das alles mal durchgeguckt und habe ich mich so versucht zu erklären, was jetzt diese Werte bedeuten, oder? Und dann wird man ein bisschen hypochondrisch und ein bisschen panisch und denkt so, oh mein Gott, was ist das? Und das Gleiche zum Beispiel, wenn ich beim Emory-Institut in meine Hüfte röntgen gehe und dann kriege ich die Bilder, bevor ich mit meinem Arzt gesprochen habe, und dann gucke ich da durch und denke so, was ist jetzt das? Warum ist das weiß? Warum leuchtet das? Was ist das? Und dann kriegt man so ein richtiges, irgendwie ein bisschen Angstgefühl, oder? Und dann werden so eben so Ja, und dann ist so ein bisschen meine Frage, ihr habt ja auch gesagt, über das Portal kann auch der Arzt dann dem Patienten Befunde und Mitteilungen mitgeben. Gibt es da irgendeine, wie soll ich sagen, einen Filter oder so, aber so eine, du weißt, was ich meine, du nix. Und ja, du auch,
also, genau, also wir sind sehr eng mit unseren Partnern in diesem Co-Creation-Modus, nennen wir das, wo wir gemeinsam mit ihnen schauen, wie die Lösung sich auch entwickeln soll, damit sie es auch in der Praxis anwenden können. Und dort kommt von den Fachpersonen, wie auch von den Patientinnen und Patienten, das Feedback eben, dass sie nur das geteilt haben möchten, was sie auch verstehen. Also da muss man wirklich sich auch überlegen, wo macht es Sinn, dass man Daten teilt, welche Daten teilt man und wie stellt man die dar, sodass eben auch Laien es verstehen. Also definitiv. Und da spielen wir genau als Movos eigentlich eine entscheidende Rolle, weil wir diese Übersetzung dann auch wahrnehmen. In, zum Beispiel in der Usability können wir das steuern, oder also wir können es für den Anwender besser verständlich machen, können noch mit Informationen unterstützen. Und da sehen wir auch, dass wir eigentlich eine wichtige Rolle spielen und von beiden Seiten eigentlich ja, sehr akzeptiert werden. Das ist manchmal doch noch schön zu sehen.
Ergänzung. Ja. Aber nicht, dass der Eindruck entsteht, dass Digitalisierung das Allerheilmittel ist. Im Gegenteil, das ist eine Unterstützung. Und ich glaube, man muss sich wirklich bewusst sein, die physische Interaktion, die ist eminent wichtig. Aber in einer Situation, wo der Ressourcenmangel im Gesundheitswesen wirklich schwierige Ausmaße annimmt und er wird sich massiv verschärfen, da sind wir uns alle noch nicht ganz bewusst, was da auf uns zukommt, hat eine physische Interaktion einen sehr großen Stellenwert und er muss bestmöglich eingesetzt werden. Das heißt, so wenig Nebengeräusche und eben Administration und Bürokratie und all die bösen Worte, die aber auch ihre Berechtigung zum gewissen Grad auch haben, die müssen so dünn gehalten werden wie möglich. Man muss das runterschrauben, damit Fachpersonen ihre Zeit wirklich auf das Wesentliche, auf die physische Interaktion verwenden können.
Also auch auf das sie ausgebildet wurden und auf das, warum sie überhaupt diesen Beruf gewählt haben.
Exakt. Und das ist genau die Idee. Also dann geht es in sogenannte Patienten-Journeys oder Patientenpfade, wo genau die Frage dann ist, ja, in welchem Zeitpunkt muss denn wer auf was Zugriff haben? Es kann nicht sein, dass ein malignes Myelom, also ein schwerer Hautkrebs, quasi im Vorfeld schon irgendwo durch beim Patienten landet, die Diagnose, und der Hautarzt oder das Labor hat das gar noch nicht besprechen können, also weil die physische Kontaktstelle noch nicht da war, beispielsweise. Und solche Sachen, da muss man wirklich gut aufpassen, dass das auch, jetzt sind wir bei moralischen Fragen, aber dass das sauber getaktet ist und den Mehrwert auch generiert, weil das Umgekehrte würde das Gegenteil von Mehrwert bedeuten. Das wäre eine sehr große Panikmacherei.
Ja, wenn man sich schlecht fühlen will, soll man sein Wehwehchen bei Google eingeben und dann hat man sofort alle Diagnosen, die man nicht haben will. Mal noch eine Frage, ein Blick nach außen. So aus meiner Erfahrung hat von, glaube ich, Estland und Dänemark einen sehr guten Ruf eines gut digitalisierten Gesundheitssystems, das auch mit der Bevölkerung Zufriedenheit schafft. Ich glaube, in Österreich ist es weniger gut gelungen und Großbritannien. Aber Dänemark und Estland sind so die beiden Kandidaten. Habt ihr euch dort auch informiert? Oder haben die nicht schon alle Probleme, die ihr lösen wollt, schon gelöst?
Mal frech. Estland kämpft mit dem Problem, dass sie ein zentralisiertes Digitalsystem haben. Und das stößt massiv an die Kapazitätsgrenzen. Es ist wirklich, also die Abfragen dauern mittlerweile relativ lange und das ist wirklich, ist at the limit. Die haben quasi nach dem Mauerfall den Sprung direkt in Digitalisierung gemacht, haben dann sehr viel von Scratch gleich auf digital bauen können und mit den ganzen Problemen, die wir jetzt eben mit Interoperabilität und so viel System und so weniger kämpfen jetzt aber mit einer gewissen Legacy, also das haben veraltete Systeme, die jetzt erneuert werden müssen. Und Dänemark auf der anderen Seite hat einen großen Vorteil, dass sie halt nicht gerade eine Einheitskasse, aber weniger Stakeholder im System haben. Und das macht das Ganze halt deutlich einfacher für diese Frage. Ich sage nicht, dass es ein Allheilmittel ist, aber für diese Frage ist es einfacher und haben doch einen relativ stringenten Plan dahinter.
Sind sehr fokussiert. Jetzt komme ich auch eben aus der Politik. Was hättet ihr für einen Wunsch an den Gesetzgeber? Bräuchtet ihr ein Gesundheitsgesetz, das knallhart sagt, das sind die Datenstandards? haltet euch dran, jede Software hat 5 Jahre Zeit, das so umzustellen, dass sie nachher interoperabel sind. Wollt ihr eine Finanzierung, dass, keine Ahnung, 5 Franken der Krankenkasse dafür finanziert werden, dass diese Datenspeicher sauber und sicher gewartet sind und nicht kommerziell verkauft werden?
Sagen wir so, eine gewisse Unterstützung in Bezug auf Standards auf jeden Fall. Also das ist, ich glaube, das ist auch am Tun, aber da würden wir uns noch mehr erhoffen, dass das einfach noch mehr auch durchgesetzt wird, auch dann über die Kantone durchgesetzt wird. Und das Weitere ist wahrscheinlich die Vergütung von solchen digitalen Lösungen, dass man das auch ins Tarifsystem mit aufnimmt und eine entsprechende Position dann schafft. Also ich glaube, das sind schon 2 Elemente, die wir uns, wenn wir nach vorne schauen, dann irgendwann mal wünschen. Und
noch weiteres? Ja. Der Jurist, der schon.
Ich denke, die Vergütung ist wirklich ein ganz kritischer Punkt. Und zwar nicht Vergütung, weil man sagt, wir wollen die hohle Hand machen, sondern es geht ums System. Also eine Veränderung im System kriegt man nur hin am Schluss, glaube ich, wenn es auch gewisse ökonomische Anreize gibt. Und es geht nicht darum, und das ist wirklich ein Disclaimer gleich vorwegzusetzen, dass man jetzt da irgendwie groß Goldgräberstimmung ausbrechen soll. Aber es soll ein System gefunden werden, wo ein solches System auch einen Mehrwert bekommt, weil alle davon profitieren können. Und das ist heute aufgrund der extremen Heterogenität der verschiedenen Interessen im Gesundheitswesen. Es ist quasi wie ein unglaublich gut verzahntes System. Es ist für mich halt so wie ein Granit, der irgendwie da wunderbar alles ineinander greift und dieses Gitter ist kaum aufzubrechen. Und das würde der ganzen Sache wirklich dienen. Also ein Vergütungssystem für Digitalisierung.
Also ich habe mal so frech gesagt, und wirklich mit diesem absichtlichen Versprechen, die Schweiz hat das beste papierbasierte Gesundheitssystem der Welt. Und in diesem Fall macht Erfolg bequem. Also gerade Estland, das aus dem Nichts in die kalte Wasser geworfen wurde, hat diese 2 Stufen überwunden und wir können auf unser Gesundheitssystem stolz sein, aber es hat uns sehr, sehr träge gemacht. Und das wird genau darauf führen, dass es eben so viele Einzelsysteme gibt, jedes proprietär, und solange von außen kein Hammer kommt, ihr müsst es so machen, werden die weiterhin einfach ihre Standardlizenzen weiterkaufen, Jahr für Jahr. Und die Investition in eine Umstellung, wo sie nicht wissen, ob es dann die definitive ist, schlicht und einfach scheuen. Also das sind so Feedback, die ich bekommen habe, wenn ich mit entsprechenden Anbietern geredet habe.
Ja, und ich glaube, muss sich schon auch bewusst sein, es ist einfach sehr viel Geld in diesem System vorhanden. Und
ja,
jeder möchte gerne sein Gärtli halt ein bisschen verteidigen, weil was kommt denn morgen? Und wenn morgen vielleicht weniger wäre, mache ich heute lieber nichts. Und das ist wirklich ein Problem. Also es hat zum Deadlock geführt.
Ich habe mich gerade gefragt, wenn wir von Gärtli reden, du hast ja auch schon gesagt in deiner Präsentation, ich fand das ein sehr schöner Satz, der persönliche Datenraum für die eigenen Personen, persönlichen Gesundheitsdaten. Und wenn man von Datenraum spricht, oder das BAG ist jetzt auch gerade dabei, einen Gesundheitsdatenraum aufzubauen. Digisonte. Ja, Digisonte, genau. Und solche ähnliche Initiativen gibt es ja auch in Europa. Und wenn man jetzt ganz groß denkt, oder Daten machen ja an der Grenze nicht Halt. Wie würde man es jetzt zum Beispiel auf Ebene Europa oder auf Ebene Welt hinkriegen, dass ich, wenn ich einen Unfall habe in Deutschland, in Frankreich, dass ich dem Arzt dort mein Patientendossier aus der Schweiz potenziell teilen kann und dass der das auch einsehen kann?
Diese Initiative existiert im europäischen Raum, ist relativ weit schon gediehen, also macht wirklich gute Fortschritte. Die Schweiz versucht sich jetzt da zu alinieren. Ich habe vorhin so einen Nebensatz gesagt, gewisse Standards gibt es. Das kommt genau aus dieser europäischen Perspektive, wo durchaus gute Initiativen vorhanden sind, auch technologisch gute Initiativen vorhanden sind. Aber wie so oft im Detail sieht es dann halt immer doch ein bisschen anders aus in der Schweiz und nicht nur in der Schweiz, auch in Deutschland, in Österreich und so weiter und so fort. Also Österreich mit ELGA als Beispiel, also mit der elektronischen Patientenakte, EPA dann wiederum in Deutschland. Also es gibt ganz viele Initiativen, die durchaus gut sind, aber dort versucht man sich zu harmonisieren, so gut es geht. Und Datenräume, ja, sind halt nicht kantonal und auch nicht national limitiert. auch wenn man das teilweise so meint zu verstehen, dass irgendwie Zürich anders ist als Zug und so. Aber wie auch immer, auf jeden Fall, man merkt da schon, dass da eine gewisse Dynamik jetzt kommt. Und das ist positiv zu beurteilen. Und es müsste unserer Meinung nach halt schon dahin gehen, dass wenn ich mit meiner Wallet da oder mit meinem Dataspace-Datenraum komme und in Italien einen Unfall habe, dass ich da auch meine Daten zur Verfügung stellen kann, Notfallpass-Gedanke, nach dem gleichen Standard, wie ich im USTAT hier verwenden würde. Und das müsste so unserer Meinung nach schon der Fall sein. Und
dann am besten noch schon übersetzt auf Italienisch.
Die Daten sind zum Glück nicht so an Struktur von Sprache gebunden. Insofern, aber da kommt wieder die Interoperabilität und die Datensemantik und aber das lassen wir
jetzt weg. Jetzt darf ich Jami mal bitten, Mikrofon, ach so, Entschuldigung. Ich bitte gerne schon eine Frage überlegen. Für mich noch eine Frage, einfach weil es das Passwort des Jahres ist. Was macht ihr schon mit künstlicher Intelligenz? Musste ja kommen.
Musste kommen. Ich beginne ganz, ganz unten. Steffi, ergänz bitte. Auf der Entwicklungsseite im Development selbstverständlich wird AI eingesetzt fürs Codieren. Also nicht, dass wir einfach alles automatisiert haben, aber es ist Unterstützung. Selbstverständlich, wenn es um Content geht, nutzt man die gängigen Tools, sei es von ChatGPT bis Schlag mich tot. Nein, wir haben Mediziner in Haus, also die gehen nicht hin und kopieren das einfach, sondern es ist eine Unterstützung. Im Endeffekt da, wo es Ressourcen optimiert und effizient schafft, da nutzen wir solche Tools. Was wir nicht tun, wir haben keine künstliche Intelligenz oder dergleichen oder Algorithmen dieser Art in unseren Produkten drin. Weil, da sind wir wiederum in einer Zertifizierungsfrage, da sind wir sehr schnell in wirklich substanziellen Medizinalprodukten. Und heute gibt es mit ganz wenigen Ausnahmen, es gibt jetzt erste kaum Medizinalprodukte, die zugelassen werden können, wo künstliche Intelligenz drin ist. Ich könnte einen großen Vortrag über die ganze Frage dahinter, gerne bilateral, ich erspare mir das hier, das ist regulatorisch nicht ganz einfach, solche Algorithmen zuzulassen, vor allen Dingen, wenn es nach um medizinische Entscheidungen geht.
Bitte fragen und sonst kannst du noch weiter fragen, Nicole, aber sonst aufstrecken.
Ja. Eine Anschlussfrage noch ganz kurz. Ja. Würde das unter medizinisches Produkt gehen und dann auch via Swissmedic quasi zertifiziert werden müssen?
Ja.
Und auch also überprüft und
immer die Frage, was wird damit getan?
Ja.
Und dann wiederum die Frage, muss es zertifiziert werden oder nicht? Aber man ist relativ schnell, wenn man eine Entscheidung unterstützt, ja, im Medizinalprodukt.
Ja. Ah, spannend, ja.
Ja. Ist eine erste Frage dort hinten?
Ja, ich habe eine Frage und zwar hat sich eure Präsentation eigentlich sehr mit etwas umgedeckt, was ich schon vor Jahren mal beruflich zu tun hatte. Das war, ich nehme an, ihr kennt es, die Midata-Genossenschaft. Für die, die es nicht kennen, ist ein, ich glaube, aus der ETH entstanden ursprünglich, eine Plattform, die auch sehr stark den Fokus darauf setzt, dass die Datenhoheit bei den Patienten liegt, aber auch, dass man ermöglicht, es mit Gesundheitsfachpersonen zu teilen und auch mit der Forschung zu teilen. Die gibt es jetzt doch schon seit ungefähr 10 Jahren, glaube ich. Es gibt sie immer noch, haben auch mit der Finanzierung immer ein bisschen zu kämpfen, weil es ein schwieriges Thema ist. Aber eben eure Präsentation hat mich sehr daran erinnert und jetzt frage ich mich, was macht ihr besser, was macht ihr anders?
Ja, wir kennen natürlich die Initiative gut. Es gibt mehr solche Ansätze, wie vorhin schon gesagt. Der Punkt ist aber, am Schluss geht es darum, und das ist auch die Kritik meiner Meinung nach am EPD, auch partiell am Mediator, es muss einen konkreten Nutzen bieten. Wenn ich heute ein Problem habe, muss ich, was auch immer das Problem ist, es ist logisch, man kann nicht immer alle Produkte oder Probleme auf einmal decken, man beginnt in der Nische und arbeitet dann sich in andere Gefilde, aber es muss für diese Nische oder für diesen konkreten Frage-Use-Case einen Mehrwert bieten. Und meines Erachtens haben die ganzen Initiativen bis jetzt immer sehr holistisch probiert, das Problem zu lösen. Und immer sehr stark top-down, also über eine Anwenderperspektive, dann quasi runterzugehen, so wie kann ich das jetzt einem Nutzer schmackhaft machen. Und wir haben das quasi gedreht. Wir haben gesagt, wie können wir Patienten befähigen für bessere Entscheide und von unten quasi das System angehen. Weil top-down, so unsere Meinung, sind alle bis jetzt kläglich gescheitert aufgrund der mannigfaltigen also verschiedenen Systeme. Wenn man aber die Patienten oder so der Theorie oder Nutzende geht und dort Mehrwert schafft, dann kann man das quasi von unten das System penetrieren, um es mal so zu formulieren. Und deswegen der Ansatz ist ein anderer. Wir gehen quasi bottom-up versus top-down, diese Initiativen wie auch Mediator.
Also so wie ich Mediator kennengelernt habe, trifft es sich dann eher mit dem Beispiel, das du gemacht hast, mit den Schienen eigentlich. Und dann gibt es ja die Möglichkeit, dass man da wie so als dritte Partei eine App daran dranhängt, zum Beispiel, was auch sehr gut geht, weil sie mit den wenigen Standards, die es bereits gibt, arbeiten. Das war auch das Projekt, wo ich mit ihnen zu tun gehabt habe. Wir haben dann quasi den Zug oder vielleicht eher das Tram gebaut, das auf den Schienen von Midata gefahren ist.
Ja. Dann, da drüben war, glaube ich, eine Frage. Der Herr und dann die Dame.
Ja, vielen Dank. Du hast am Anfang sehr eindrücklich erklärt, wie aufwendig es ist, an Menschen ranzukommen, um Forschung zu machen. Und die Forschung braucht ja viele Menschen und Menschen aus vielen gesellschaftlichen Schichten, Altersgruppen und so weiter. Wie ist da eure Idee? Wie kommt ihr an mich ran, wenn ich meine Daten zu Forschungszwecken eigentlich teilen möchte?
Ich schließe mich gerade an, was Sie vorhin gesagt haben. Es geht über zunächst, und eben, es ist ein phasenweiser Aufbau, als erstes quasi, dass man in einer konkreten Fragestellung, Long Covid, ich nehme jetzt einfach das, Mehrwert bietet und dort eine gewisse Kohorte in diesen spezifischen Fragestellungen aufbaut. Und die Person, die quasi in dieser Kohorte Long Covid, ich bleibe jetzt auch bei dem, wir können auch Diabetes oder was auch immer nehmen, aber bleibe Long Covid, die haben dann die Möglichkeit, quasi einen Consent zu geben, ich möchte meine Daten dafür beispielsweise teilen, als Beispiel. Und wenn ich dann Consent gebe, ich möchte angefragt werden, gebe ich quasi wie so ein Opt-in, dass in dem Fall der Fälle, wenn da eine Anfrage käme, dürfte mich fragen. Und dann würden diese Daten aus dem jeweiligen Dataspace vom Individuum, ich mache hier auf du, von dir quasi genommen werden, in einen Data Cleanroom, also in einen weiteren Datenraum verschoben oder zugänglich gemacht werden, dort analysiert werden und dann wieder rübergeschoben. Ich mache es jetzt bewusst bildlich. Und dann quasi die Evidenz daraus gezogen. Oder aber, die Uni Zürich sagt, wir Long Covid, haben ein großes Forschungsprojekt, komm doch bitte mal vorbei, wir würden gerne mehr machen, als Beispiel. Aber das ist wiederum die Consent-Frage. Aber das hängt, also die Ursprungsfrage hängt jeweils an die Indikation oder Kohorte, an diese Indikation, die du dich gerade drin bewegst. Und das ist der Aufhänger.
Ich habe meine Frage nicht schlau gestellt. Wie bringt ihr mich dazu, dass ich eure App runterlade und auf so Anfragen warte? Also,
es gibt zwei Wege. Eben den einen Weg, den du jetzt erklärt hast, ist, dass wir in einem spezifischen Gebiet einen Mehrwert für Betroffene zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel jetzt auch im Long-Covid mit einem Forum, wo sich die Leute gegenseitig austauschen können und dann darüber. Das ist das, was Fabian gesagt hat. Und das andere ist natürlich über die medizinischen Fachpersonen, die dich dann dazu einladen, teilzunehmen. Also jetzt im Beispiel, das ich gebracht habe mit den Vorsorgeempfehlungen, ist das ganz konkret ausgewählt von den medizinischen Institutionen, welche Patienten sie dann auch angehen.
Ja. Dann. Ich habe eine Frage zur Forschungslandschaft. Könnten Sie ein bisschen sagen, wie die an Sie gelangt, mit welchen Aufträgen? Sonst sind doch Forschungen, zum Beispiel, ich weiß nicht, Krebsforschung oder Präventionsprogramme oder so, an Studien jeweils angehängt und die Studien sind von den Kliniken oder Universitätskliniken direkt mit irgendwelchen Forschungsinstitutionen verknüpft. Ist denn Ihr Angebot dabei eingehängt oder ist das etwas Paralleles dazu? Ich kann es mir einfach nicht so richtig vorstellen, wie die Aufträge an Sie kommen.
Also es gibt unterschiedliche Wege. Jetzt muss man sich natürlich sagen, gut, was ist für eine Forschung? Wenn es einfach eine klinische Forschung ist, wo die Leute rekrutiert werden im Rahmen der täglichen Behandlung, dann hat unser System eventuell in der täglichen Behandlung eine Relevanz und dann bildet man eine Kohorte und dann wird es da gezogen. Eine Möglichkeit, aber dann ist es wirklich eine klinische Frage. Wenn es aber nicht eine klinische ist, sondern wirklich eine Grundlagenforschung, wo Probanden gesucht werden oder Probandinnen gesucht werden, beispielsweise über das Bundesamt für Statistik, zieht man ein sogenanntes Random Sample, also man sagt, ich möchte durch die ganze Schweiz die und die Menschen erreichen und dann werden die quasi angeschrieben. Ein konkretes Beispiel. Haben Sie vielleicht auch schon so einen Zettel bekommen, wir suchen Probanden für bla 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 bla, nehmen Sie bitte teil, bitte, bitte, bitte. Und das ist ein Weg und da kann man dann natürlich genau auf solche Kohorten auch zugreifen, die wir haben, wo man sagt, hey, habt ihr in dieser Kohorte dieses und jenes Profil, könnte man die angehen beispielsweise. Also es ist quasi wie ein Sample, was man zugreifen kann.
Also ein anderer Fall, ich habe das auch schon mit anderen diskutiert, ist, in einem solchen System werden ja auch die Medikamente hinterlegt, die jemand nutzt. Mhm. Und wenn es jetzt zum Beispiel um Kreuzwirkung von zwei Medikamenten geht, sagen wir eins aus dem Psychopharma-Bereich und das andere aus, sagen wir, Verdauungsbereich, dann wissen wahrscheinlich die beiden Mediziner nicht unbedingt, dass das da bei dem Patienten beide da sind. Aber da könnte man eine relativ einfache Suchabfrage durch eine Datenbank laufen lassen und diese Leute dann wieder anonym anfragen. Hey, es gibt die Vermutung, wir wollen das abklären. Sind Sie bereit, Fragebogen oder eben sogar Untersuchungen teilzunehmen? Und das ist natürlich über den klassischen Weg extrem aufwendig, mit Briefen alle über die Leistungserbringer, die abfragen, wer könnte wohl noch das, könnten Sie das oder. Und als Programmierer ist das, ich sage jetzt mal böse gesagt, 5 Zeilen Code. Sehr, sehr plump gesagt. Aber da reden wir dann wirklich von Größenordnungen, einen Unterschied, wie schnell man an eine solche Quote bekommt. Und es gibt ja immer wieder, was war letztlich das Skandal mit einem Medikament, das Schwangere eingenommen haben, die Epilepsie haben und das dann zu Autismus führte. Weil man das in Prästudien gar nicht abfangen kann, weil man mit Schwangeren keine solche Doppelblindstudien machen darf aus ethischen Gründen. Aber dann musst du möglichst schnell an diese Kreuzkombination kommen. Das wäre aus meiner Sicht jetzt, wo eine solche Datenbank sehr schnell eine relativ kleine Gruppe eruieren kann und die dann fragen kann, bist du bereit?
Und die Erfahrung ist, ich meine, das kennen wir alle, wenn uns geholfen wird mit etwas, sind wir durchaus aus Willen selber dann beizutragen. Es ist immer die Frage des Mehrwerts. Und nochmal, da sind wir bei der ganz Anfangsfolie mit Cookies. Cookie Policy war nicht per se die Idee, dass man einfach General Consent von allen einfängt. Wurde einfach dann so umgebaut. Und ich denke, wir müssen uns hüten, im Medizinwesen und im Gesundheitswesen den gleichen Fehler zu machen. Wir müssen dahin gehen, dass es wirklich ganz granular ist. Ich weiß, wofür ich etwas tue und ich weiß, was ich dafür bekomme. Es ist ein bidirektionaler Austausch. Und da muss die Reise hingehen, glaube ich, um das zu beantworten.
Du hast jemanden noch, der eine Frage hat? Ja.
Herzlichen Dank für diesen interessanten Einblick in diese Thematik. Ich bin da bei der ersten Folie oder einer der ersten Folien hängen geblieben, wo es irgendwie 4 Hindernisse drauf hatte, was irgendwie Schwierigkeiten sind, was ihr damit kämpft. Was ich auf dieser Folie vermisst habe, ist irgendwie Datensicherheit oder irgendwie Umgang mit den Daten, wie schützt man die Daten? Und wenn ich denke, sind Patientendaten doch sensible Daten, die sehr persönlich sind. Und der analoge Goldstandard ist eigentlich, dass man das auf Papier ausgedruckt in einem Dossier beim Arzt hat. Und dann wurde das ursprünglich mit normaler Post verschickt oder mit Fax verschickt.
WhatsApp.
Oder ja, heute vielleicht noch Ding. Aber das ist eigentlich den Standard, den jemand, ich sage jetzt digital, nicht ohne Kenntnis im Kopf hat, dass man sagt, diese Daten sind so wichtig, dass sie nach diesem Standard geschützt sind. Ich stelle mir die Frage, ob dieser Goldstandard, dieser analoge Goldstandard in der digitalen Welt überhaupt erfüllbar ist, fundamental. Oder ob man gar nicht dahin kommen wird, egal wie viel Aufwand man treibt. Und die Frage ist, wie man mit dieser, sag jetzt mal, 5. Punkt umgeht. Auch ihr habt vielleicht auch die Vorträge am Chaos Computer Konferenz gesehen mit der deutschen Patientenakte, wo dann halt jemand gekommen ist und gesagt hat, das ist der Aufwand, um an so viele Daten ranzukommen. Und ich glaube, dieses Problem wird, egal wie elegant die Lösung ist, die Infrastrukturlösung ist, kann ich mir vorstellen, dass es da gar keine Lösung gibt, die das erreichen kann. Wie geht ihr damit um?
Also vielen Dank für diese nicht ganz triviale Frage. Das wäre jetzt eine direkte Frage an unseren CTO. Der könnte das jetzt viel besser beantworten, als wir das tun, weil das wirklich dann spezifisch auf die Technik eingehen könnte. Er würde sie wahrscheinlich dann eine Stunde lang ein Referat halten. Aber ja, das können wir jetzt nicht. Aber was wir sagen können, ist, dass wir sehr viel Wert darauf gelegt haben, die neuesten Technologien in diesem Bereich anzuwenden. Also wir arbeiten dort mit Spezialisten zusammen, die eben diese dezentrale Datenstruktur, also es ist nicht alles in einem Topf drin vermischt, sondern es gibt 2 verschiedene Töpfe und die Daten sind getrennt voneinander mit einer spezifischen Key verbunden und allen diesen Verschlüsselungstechniken, die es heute gibt, das ist das, was wir als Standard wahrnehmen und auch jetzt auch angewendet haben. angewendet haben. Das ist jetzt für uns auch ein Vorteil, dass wir auf dieser Infrastruktur jetzt aufbauen können, wo andere ihre Systeme, die vor 10 oder 20 Jahren entstanden sind, wo es noch gar nicht diesen Fortschritt in der Technik gab und diese Verschlüsselungstechniken, die wir haben. Also ja, aber es ist definitiv so, ist es immer ganz sicher gelöst? Nein, es wird immer Hintertürchen geben, man kann möglichst viele ausschließen und einfach auch viel vom Geld, das man kriegt, dorthin investieren, dass man ein sicheres System baut, aber ganz ausschließen wird man es wahrscheinlich nie können.
Also das ist ein ewiger Kampf, den man zum Beispiel auch aus der Finanzbranche kennt. Und heutige Abwehrsysteme, also ich kenne es einfach von der Gemeinde her, heute wird der Netzwerkverkehr beobachtet und auf Auffälligkeiten geprüft, also einfacher Virenprüfer oder Trojaner, das reicht heute definitiv nicht mehr aus. Und ich glaube auch, das dänische System ist schon längst in Version 3. Ich weiß nicht wie viel, weil sie das immer wieder lernen müssen. Und andererseits müssen wir auch sagen, also wenn Sie wissen wollen, an was jemand erkrankt ist, dann klauen Sie bitte seine Browser-History. Und die ist in der Regel miserabel geschützt.
Die ist gut. Das ist eine gute Quelle. Ich denke, wir alle haben doch gemerkt, dass letzte Zeit Korrelation, also im Endeffekt, was kann dann künstliche Intelligenz gut? Es kann eins sehr, sehr gut korrelieren. Das ist sackstark. Viel besser als wir alle. Korrelation herstellen, das ist unschlagbar gut. Und das ist genau das Problem. Letztlich, die große Kunst ist, Korrelation irgendwo zu schützen. Und das können wir nur dann meinen wir, wenn wir möglichst viel Kontrolle darüber haben, was wo rumfliegt oder eben nicht rumfliegt. Das heißt aber nicht, letztlich ist immer die Frage, wie viele Datenpunkte bekomme ich denn von jemandem, wenn ich jetzt bei Ihnen hingehe, wie viel bekomme ich zur Hand, um eine gute Aussage oder eine treffende Aussage dazu zu tätigen. Wie wir es gemacht haben, ist, wir haben das so weit granular, quasi kryptografisch runtergedröselt, dass es theoretisch, ja, selbstverständlich, 100% Sicherheit gibt es nicht, aber am Schluss habe ich einen Datenpunkt, den ich nicht zuordnen kann. Bringt mir nicht so viel. Also ich muss sehr viel Aufwand betreiben, um eine Korrelation herzustellen. Und da ist eigentlich der Witz in der ganzen Geschichte. Und jetzt gibt es ein großes Punkt, irgendwann kommen wir dann in Richtung Confidential Computing. Und ich mache das Fass hier nicht auf, wir machen gleich wieder einen Deckel drauf, aber dann sieht die Geschichte nochmal ganz anders aus. Das heißt, die ganzen kryptografischen Geschichten, die wir heute haben, die klassischen Verschlüsselungstechniken, die werden alle ans Limit kommen, irgendwann. Es ist die Frage, wann? Wir werden am Punkt sein, wo das heute nicht mehr reichen wird. Bis dahin sind wir ganz gut unterwegs und irgendwann haben wir den Tipping Point erreicht.
Ich würde vorschlagen, noch eine letzte Frage und dann würden wir dann auch den aufgezeichneten Teil so beenden.
Ich habe ja noch eine Frage. Ich versuche mich kurz zu fassen, aber muss trotzdem ein bisschen ausholen dafür. Ich möchte von euch wissen, wie ihr spezifisch Werbung macht, um auf der einen Seite an die Patienten und Patienten zu gelangen, also die Nutzerinnen der App, aber auch an die Leistungserbringer. Ich selbst arbeite oder habe jahrelang in einer Arztpraxis gearbeitet, arbeite momentan im Spital, kenne also wie beide Seiten. Und für mich stellt sich doch auch die Frage, wie gelangt ihr an die Nutzerinnen der App? Weil auf der einen Seite sehe ich die Patienten und Patienten und es gibt kein wirklich gutes Angebot. Auch das EPD, dazu muss ich über einen Drittanbieter das EPD eröffnen, irgendwie über die Post oder über irgendwelche Anbieter, die ich gar nicht kenne. Also das erscheint mir als Nutzer nicht attraktiv. Und als Praxis braucht es irgendwie einen Anreiz oder einen Mehrwert. Ich habe das vorhin erwähnt und wir müssen davon ausgehen, dass es nicht so einfach sein wird, das jetzige Drehsystem zu überarbeiten. Oder es wird überarbeitet, aber ob das wirklich zielführend sein wird, ist eine andere Frage. Aber wie macht ihr spezifische Werbung?
Wir sind überzeugt davon, dass wir die Leute nur auf die Plattform kriegen, wenn sie ein spezifisches, eine Beschwerde haben und nach einer Hilfestellung suchen. Wir werden nicht einfach in die breite Masse hinausgehen und sagen, da gibt es eine App, lad die mal herunter, vielleicht hilft sie dir etwas, sondern man geht dann die Leute an, wenn sie etwas haben. Und wir haben da so einen Piloten am Laufen, wo wir eine Krankenkasse on board haben, zusammen mit einer medizinischen Institution und die Krankenkasse incentiviert die medizinische Institution, unser Tool einzusetzen. Also so kann auch Werbung gemacht werden in einem ganz spezifischen Patientenstamm sozusagen.
Als Hintergrund, vielleicht noch eine Ergänzung, ja, um den noch klar zu machen. Es geht da um eine große Kette von Arztpraxen, um ganz konkret auf deinem Case schnell einzugehen. Und die Incentivierung kommt, dass die Arztpraxen das nutzen und damit quasi die Patienten im täglichen Gebrauch onboarden. Das ist quasi der Push. Dass sie sagen, hey, mit diesem Tool, es geht exakt um den Präventionscase, den wir vorhin dargelegt haben, mit diesem Tool könnt ihr langfristig Gesundheitskosten und auch Effizienz für euch bekommen, weil ihr nicht Kreti und Pleti, die ihr einbestellen müsst, die gar nichts haben, sie nennen das dann Lifestyle-Medizin, sondern nur die, die wirklich etwas haben, aufgrund von Befragung oder von diesem Questionnaire in dem Sinne, macht ein Assessment und sagt, die, die eine gewisse Relevanz haben, die werden einbestellt, die anderen werden nicht einbestellt. Triage. Und mit dieser Triage ist es effizient oder ressourcenschonend für die Arztpraxis, weil sie weniger Leute haben, die ihnen auf der Matte stehen, für nichts. Für die Versicherung das Gleiche, weil sie sagen, wir müssen nicht jede Konsultation haben, die gar nicht notwendig ist, nur einen kleinen Teil, für das die Leute gemacht haben. Und so wird es eine Win-Win-Win-Lösung. Und dann wird es ein Onboarding at scale, weil die sagen, hey, das nutzen wir im täglichen Gebrauch.
Also ein Fall, den ich mir noch gut vorstellen könnte, ist für hochaltrige Menschen im vierten Lebensabschnitt, respektive für denen ihre Partner oder Kinder, dass die ein bisschen einen Einblick haben, wie es ihren Eltern oder so halt geht und häufig ja dann auch die Eltern nicht mehr im Zustand sind, all die Entscheide und Informationen selber zu verarbeiten. Ich glaube, da könnte ein sinnvolles Tool, das die Daten wieder sauber aufbereitet, angezeigt, durchaus schon in sich einen Mehrnutzen sein.
Und, jetzt rechtlich gesprochen, weil man ja gesicherte Identitäten hat, kann man auch Vollmachten erteilen. Und das ist ein Riesenthema, Spitex-Landschaft mit Medikation und so weiter und so fort, dass man auch Dritten beispielsweise eine Vollmacht geben könnte für gewisse Medikationsfragen, als Beispiel. Und da sind wir aber jetzt in einer ganz anderen Liga und nochmal viel größer gedacht, aber das ist genau der Vorteil von solchen Systemen.
Okay. Herzlichen Dank euch beiden, herzlichen Dank alle, dass gekommen sind. Ein Applaus für Stefanie und für Fabian. Bitte noch kurz sitzen bleiben. Das war der heutige. Ich möchte noch auf die nächsten Termine aufmerksam machen. Der netzpolitische Abend findet sechsmal im Jahr statt, viermal in Zürich, zweimal in Bern, jeweils an einem dritten Donnerstag im Monat, und zwar wieder im September, also wir gehen in die Sommerpause, in Zürich hier, am 23. Oktober im Lichtspiel in Bern. Und dann wieder am 27. November hier. Die Themen sind wir noch am Ausmachen. Wir informieren euch sehr gerne. Damit Sie herausfinden, über was wir sprechen werden, gibt es verschiedene Möglichkeiten, uns zu folgen. Wir sind auf Mastodon, Blue Sky, LinkedIn und Instagram. Wir haben einen Newsletter, der einmal im Monat herauskommt. Wir haben einen Netzpodcast, das ist alle drei Wochen am Sonntag, wo wir verschiedene Themen angehen. Und wir haben für interessierte, hungrige Menschen einmal im Monat Mittagessen, wo man sich oft Leute, die an der digitalen Welt interessiert sind, miteinander zusammensitzen und über was auch immer reden. Und unterdessen sind wir doch schon in 8 Städten in der ganzen Schweiz vertreten. Wer es noch mehr machen will in unsere Richtung und uns noch mehr unterstützen. Wir sind ja auch immer froh um Leute, die aktiv mitmachen. Zum Beispiel helfen, diesen Abend hier zu organisieren, Leute zu finden mit interessanten Themen, aber auch durchaus Aufbauarbeit etc., auch an anderen Anlässen. Und ja, auch wir haben ein Businessmodell, das nicht einfach so uns Millionen hineinbringt. Wir freuen uns natürlich jederzeit über Spenden. In diesem Sinn herzlichen Dank nochmals und nochmals ein Applaus für unsere Gäste. Applaus